Liebe Geschwister, wir wollen Matthäus 28 aufschlagen. Kann ja nicht anders sein. Matthäus 28 und einsteigen in diesen Teil mit den wunderbaren Worten aus dem Matthäusevangelium 28 von Vers 19. Da sagt unser Herr: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr diese tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie lehrt, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Wenn über diesen Abschnitt gesprochen wird, dann geht es manchmal um den Taufbefehl, dann geht es manchmal um den Missionsbefehl, habe ich jedenfalls schon gehört, Predigten oder Bibelarbeiten darüber. Und im Grunde ist das nicht ganz zutreffend, denn hier ist nur eine einzige Befehlsform, die in dem Text vorkommt, und die finden wir in dem Ausdruck Macht zu Jüngern. Ich habe das jetzt mal hier hervorgehoben farblich. Macht zu Jüngern, da ist der Befehl in der griechischen Sprache. Und wenn wir genau sein wollen, folgen dann Partizipien der Gegenwart, also Mittelworte der Gegenwart, sie taufend, sie lehrend. Das heißt, indem ihr sie tauft, indem ihr sie lehrt, werden sie zu Jüngern gemacht, indem ihr sie lehrt, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Also noch einmal, die Befehlsform heißt Macht zu Jüngern. Das war der letzte Befehl Jesu Christi. Und der muss unser erstes Anliegen werden. Sein letzter Befehl. Macht zu Jüngern. Nun, wenn es da heißt, sie alles lehrend, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe, wollen wir uns kurz vor Augen führen. Der Herr hat zum Beispiel geboten, dass wir beten sollen. Es ist nicht in unser Belieben gestellt. Er hat es befohlen, wir sollen beten, wir sollen dienen. Auch er kam nicht, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Wir sollen geben, auch das ist ein Befehl. Wir sollen einander lieben, das neue Gebot, nicht wie uns selbst, sondern so wie er uns geliebt hat, so sollen wir einander lieben, ein ganz hohes Gebot. Wir sollen das Brot brechen, ist ein Befehl, ist gegeben. Das alles muss gelehrt werden an junge Gläubige, an solche, die errettet wurden, die durch die Gnade Gottes bekehrt wurden. Da beginnt es in dem Augenblick nach ihrer Bekehrung, beginnt sie zu lehren, alles zu bewahren, was der Herr geboten hat, was wir finden. Und das sind lange nicht alle, da gibt es noch viele, viele weitere Gebote unseres Herrn, die zu bewahren sind. Nicht im Sinne einer Werkgerechtigkeit, nicht um das Heil zu verdienen natürlich, sondern um zu seiner Ehre zu leben. Darf ich hier ein paar Gedanken einfügen, die ich von Tom Cunningham gelernt habe, der ja letztes Jahr auch über Jüngerschaft gesprochen hat im Rahmen einer KFG-Konferenz. Und er wies darauf hin, wie sehr die Weltbevölkerung zugenommen hat. Schaut mal, 1850 hatten wir 1 Milliarde Menschen auf der Erde. Dann hat das nur 80 Jahre gedauert, bis sich das verdoppelt hat. Und 1960 waren es schon 3 Milliarden, 1986 5 Milliarden. Und 2005 werden wir wahrscheinlich 2,5 Milliarden Menschen am Ende dieses Jahres haben auf diesem Planeten. Und der Herr sagt, wir sollen alle Nationen zu Jüngern machen. Der letzte Befehl Jesu Christi. Wem sollen wir das Evangelium verkündigen? Die Antwort darauf gibt das Markus-Evangelium. Markus 16, Vers 15, jeder Kreatur, 6,3 oder 4 oder 5 Milliarden Menschen sollen das Evangelium hören. Jeder Kreatur. Was sollen wir jeder Kreatur verkündigen? Die Antwort sagt das Lukas-Evangelium. Vielleicht eine Antwort, warum wir verschiedene Evangelien haben und die alle mit dem Missionsbefehl schließen, oder jetzt gebrauche ich selbst das Wort, also mit diesem Abschnitt, wo Menschen aufgefordert werden, andere zu Jüngern zu machen. Was sollen wir verkündigen? Buße und Glauben. seien wir an der Stelle wachsam. Heute wird viel von Glauben geredet, aber nur noch sehr wenig von Buße, Umkehr, Gesinnungswandel, Sinnesänderung, Lebensänderung um 180 Grad, Buße und Glauben an das Evangelium, an den Herrn Jesus. Wo sollen wir das Evangelium verkündigen? Die Antwort finden wir wieder bei Lukas, diesmal in der Apostelgeschichte 1, Vers 8. In Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis an das Ende der Erde. Seit Jahrhunderten wird dieser Vers auch immer wieder angewendet auf jeden Einzelnen. Du hast dein Jerusalem in Rosenheim, in München, in Wörgl, in Salzburg, wo du herkommst, Wasserburg. Da ist dein Jerusalem. In Judäa und Samaria, das ist zum Beispiel deine Arbeitskollegen, wenn du an die Arbeit fährst, oder Schulkameraden oder deine Nachbarn und so weiter. Und wenn du in Urlaub fährst, ihr braucht ja gar nicht den Urlaub, ihr wohnt ja in einer Urlaubsregion, aber wenn ihr mal nach Italien fahrt oder wohin, dann nimmst du Traktate mit und gute Bücher und dann ist das bis ans Ende der Erde, kannst du dort wirken. Wie sollen wir diese gewaltige Aufgabe bewältigen? Wie? Matthäus 28 gibt die Antwort durch Matthäus, nämlich Macht zu Jüngern alle Nationen. Das ist die Antwort auf die Frage, wie soll das möglich sein, alle Kreatur mit dem Evangelium zu erreichen? Dass wir uns nicht falsch verstehen. Ich bin nicht irgend so einer Euphorie verfallen, dass ich glaube, wir werden im idealen Sinn alle Menschen erreichen, also ganz real, dass am Ende die ganze Welt sich bekehrt hat. Natürlich wird das nicht geschehen, sondern die Bibel sagt, dass ein großer Abfall kommen wird und diese Dinge, das prophetische Wort hat da einiges zu sagen. Und doch soll das unsere Strategie sein, wenn ich das gebrauchen darf. Wir sollen einen Menschen nehmen, einen, der sich bekehrt hat, den Gott herausgerettet hat, und sollen ihn betreuen und begleiten und zur Jüngerschaft hinführen. Sein letzter Befehl, der letzte Befehl Jesu Christi, muss unser erstes Anliegen werden. Wir können nicht 6,5 Milliarden erreichen, aber versuch doch mal 6,5 Menschen zu erreichen, ja, in deiner Umgebung. Oder fang doch mal mit einem an, der dir aufs Herz gelegt ist. Und liebe Geschwister, jetzt muss ich wieder etwas sehr Ernstes sagen. Etwas sehr, sehr Trauriges. Ich gebe hier eine Statistik weiter aus Amerika. Die hätte genauso gut in Russland, Frankreich, England oder Deutschland entstehen können. Aber sie ist nun aus den USA und ich muss sie so weitergeben. Und da lest ihr in der Überschrift Umfrage unter Christen, in Klammern wiedergeborene Christen. Ich kann nicht ganz genau nachvollziehen, ob das wirklich alles Wiedergeborene waren. Denn 20% der Befragten gaben an, dass sie nie beten. Also ich muss sagen, ich kenne keinen wiedergeborenen Christ, der mir gesagt hat, dass er nie betet. Ja? Aber von diesen Befragten haben 20% geantwortet, dass sie nie beten. Dass sie selten beten, wenig beten, das mag es hier auch geben. 25% haben geantwortet, dass sie nie die Bibel lesen. Das, fürchte ich, ist schon weiter verbreitet. 30% haben gesagt, dass sie nie zur Gemeinde gehen. Das kann sogar hier noch höher sein. Es gibt viele, wie wir eben auch bei der Buchvorstellung von Markus gesehen haben, warum ich nicht mehr glauben kann, ja, die irgendwo in der Versenkung verschwinden. Gemeindetrauma erlitten haben. 40% unterstützen das Werk des Herrn durch keine Gaben. Ich hoffe, dass es bei uns nicht so ist, aber traurig. Das heißt, dass sie nie etwas geben von ihrem erarbeiteten oder sonst irgendwie erhaltenen Geld, um das Reich Gottes zu unterstützen. 50% gaben an, dass sie niemals die Sonntagsschule besuchen. Hier ist Gemeinsonntagsschule für Erwachsene. Das gibt es in vielen Gemeinden in Amerika. 60% meinten, dass sie nie zu einem Abendgottesdienst gehen. In vielen Gemeinden gibt es Vormittagsgottesdienst, Sonntagsschule für Erwachsene und noch einen Abendgottesdienst. 60% sieht man dort nicht. Jetzt wird es immer trauriger. 70% geben nie Geld für die Mission. Darf ich mal etwas ganz Positives sagen von Amerika? In vielen Gemeinden gibt es dort Geschwister, die geben ihren Zehnten in die Gemeinde, den zehnten Teil, 10% des Einkommens, nur in die Gemeinde und geben dann einen weiteren Zehnten in die Mission. So konnte Amerika das große Missionsland werden, das die meisten Missionare ausgesandt hat weltweit. Und da aber 70% sagten, dass sie nie Geld für die Mission geben. 80% besuchen nie ein Gebetstreffen, etwa so wie hier, oder? Etwa so wie in unseren Breitengraden. Besuchen nie ein Gebetstreffen, wo miteinander für bestimmte Anliegen gebetet wird. 90% haben nie eine Familienandacht zu Hause. Und jetzt wird es noch trauriger. 95% der Christen gaben an, dieser Leute, dass sie in ihrem Leben noch nie einen anderen für Christus gewonnen hatten. 99% meinten, dass sie noch niemals einen anderen in der Jüngerschaft angeleitet hatten. 99%. Das bedeutet, dass nur ein Christ von 100 Jünger macht. Und der Herr hat in seinem letzten Befehl gesagt, machet zu Jüngern. Das hat er nicht einer speziellen Elite gesagt. Das ist der Auftrag jedes Christen, daran mitzuwirken, dass andere zu Jüngern werden. Sein letzter Befehl. Nun darf ich etwas ganz Gewagtes machen. Obwohl heute der 30. April ist und sehr schöne Temperaturen, wage ich mich jetzt aufs Eis. Ich stelle gegenüber, was ein Gläubiger ist und ein Jünger. Und ich sage es euch gleich zu Beginn, ich kann das mit keiner einzigen Bibelstelle exakt belegen. Kann ich nicht. Und doch prüft einmal, ob die Tendenz meiner Aussagen nicht zutrifft. Schaut mal, ein Gläubiger, ein Mensch, der zum Glauben gekommen ist an Jesus Christus, er hat Vergebung der Sünden erlebt, also er ist wirklich errettet. Er hat Gewissheit der Errettung, er weiß, seine Schuld ist vergeben, Gott hat ihn angenommen und Gott wird ihn nie mehr loslassen. Er hat Gewissheit der Errettung und er pflegt für sich die Beziehung zu Jesus. Er ist zum Glauben gekommen. Nehmen wir mal an, diesen mitgekreuzigten Mörder oder Übeltäter, der neben Jesus hing am Kreuz, der noch zum Glauben kam, auf ihn trifft das zu. Er hatte Vergebung seiner Sünden erfahren, er hat Gewissheit der Errettung, der Herr sagt zu ihm, heute wirst du mit mir im Paradies sein und er hat eine gewisse Beziehung zu dem Herrn Jesus gefunden. Das ist ein Gläubiger. Wenn er stirbt, er geht in den Himmel. So, ein Jünger. Jünger wird mehr und mehr in der Bibel zu einem Qualitätsbegriff. In den Evangelien, und wenn wir dann durch die Apostelgeschichte durchgehen, wird der Begriff immer klarer. Ein Jünger ist mehr als ein Gläubiger. Nicht, dass das jetzt eine Stufe ist, sondern er ist einfach gewachsen. Er hat bestimmte Dinge in seinem Leben erkannt und hat sie umgesetzt. Er ist jetzt ein Jünger. Zum Beispiel, er ist getauft. Es heißt doch, macht zu Jüngern, indem ihr sie tauft. Er ist getauft worden. Jetzt bitte, versteht das nicht falsch. Ich habe Leute kennengelernt, die sind schon 40 Jahre im Glauben. Meine eigene Mutter ist 70 Jahre im Glauben. Sie ist eine Jüngerin, aber sie ist leider bis zum heutigen Tag nicht getauft. Ja, ich meine das nicht jetzt im absoluten Sinn, dass ich jetzt sagen würde, meine Mutter ist kein Jünger, keine Jüngerin. Doch, sie ist eine, aber an der Stelle fehlt ihr das Verständnis, weil sie eben aus dem Pietismus kommt und sie ist trotzdem eine ganz, ganz treue Nachfolgerin Jesu Christi und dient dem Herrn schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Also, ein Jünger ist getauft, jetzt habe ich in Klammern geschrieben, möglichst im ersten Jahr. Ich muss aber hinzufügen, leider, dass wir das nur selten geschafft haben, einen Menschen, der zum Glauben gekommen ist, gleich im ersten Jahr zu taufen. Aber einmal haben wir es geschafft. Heute Nachmittag werdet ihr die Bilder davon sehen, von dieser Taufe. Eine Frau kam an ihrem 91. Geburtstag zum Glauben. Am 91. Geburtstag hat sie sich bekehrt und die hieß auch noch Heide. Und dann war sie kein Heide mehr, dann wurde sie Christ an ihrem 91. Geburtstag. Und ich sage euch ehrlich, ich kam nicht auf den Gedanken daran, sie zu fragen, ob sie getauft werden will. Sie war bettlägerig, sie konnte das Bett nur noch im Rollstuhl verlassen. Aber der Heilige Geist kam auf den Gedanken, sie anzusprechen. Und wir hatten kein Taufbecken, wir haben immer im See getauft. Und dann haben wir an einem heißen Julisonntag diese Schwester mit drei Brüdern zusammen in den See getragen. Ich stand mit einem Arzt zusammen am Ufer, nicht weil wir extra einen Arzt bestellt hatten, der war eh in der Gemeinde. Und dann sagte ich zu ihm, Fred, wenn die uns heute stirbt, stehen wir morgen in der Bildzeitung. Auf der ersten Seite hätte es geheißen, Sekte tauft alte Frau zu Tode, ja. Aber übrigens, wer bei der Taufe stirbt, da kann man nur sagen, wer so stirbt, der stirbt wohl. Ja? Gibt doch gar keinen schöneren Tod. Aber sie hat es überlebt und sie ist getauft in den Himmel gegangen. Glaubt ihr wirklich, dass im Himmel noch getauft wird? Ich glaube nicht. Dann muss man eine Ewigkeit ungetauft bleiben. Also sollte hier jemand sein, der diesen Schritt noch vor sich hat, lass dich bald taufen. Geh zu deinen Ältesten und sage, ich bin bereit. Ich möchte hier getauft werden. Es gibt keine Ausrede mehr wegen Alter oder Krankheit, nachdem ihr das gehört habt von dieser 91-jährigen Schwester. Ja? Es gibt keine Ausrede mehr. Ein Jünger betet für andere. Er hat eine Fürbitteliste in seiner Bibel liegen. Er lebt nicht mehr für sich, wie der Gläubige jetzt ganz am Anfang, sondern er hat gemerkt, er ist errettet, um dem Herrn zu dienen und um ein Segen zu sein für andere Menschen. So fängt er an zu beten. Er gebraucht das Wort Gottes für andere. Er gibt es weiter im Gespräch, am Telefon, in Briefen. Er steht in der Versammlung auf, gibt das Wort weiter. Oder in Bibelstudien mit einem Menschen. Er dient anderen mit seiner Gabe. Das fängt ganz langsam an, aber er merkt, er kann auch dem Herrn dienen. Und ich sage es aus Überzeugung, jeder Christ kann dem Herrn mit seiner Gabe dienen. Auch jemand, der durch Krankheit oder Behinderung eingeschränkt ist. Jeder kann dem Herrn dienen, jeder. Er beginnt, materielle Opfer zu bringen. Das muss man erst mal lernen. Von Geld, das man verdient hat, einen Teil zu verschenken für andere, für das Reich Gottes. Das muss man lernen, aber er beginnt zu wachsen auch in diesen Dingen und vielleicht beginnt er eines Tages, andere geistlich zu betreuen. Er kann auch in der Kinderarbeit mithelfen, er kann in Erwachsenenarbeit mithelfen, wo es auch sein mag. Er lernt, für andere zu leben. Liebe Geschwister, merkt ihr die Tendenz? Ein Gläubiger, er ist noch ganz bei sich. Ich sage noch einmal, er ist gerettet, er wird in den Himmel kommen, aber ein Jünger, da geht die Tendenz, er lebt für den Herrn und für andere. Er lebt für die Gemeinde Jesu Christi, dass sie gebaut wird, dass das Reich Gottes hier auf dieser Erde entsteht und sich verbreitet. Bist du in diesem Sinn ein Jünger? Wollen wir uns ruhig an der Stelle fragen, auch die Jüngeren, die hier sind, über die ich mich sehr freue, sind wir schon Schritte gegangen auf diesem Weg? Und wenn jemand noch mal so ganz kompakt hören möchte, was sind denn die Kennzeichen von Jüngerschaft? Hier habe ich 5 Punkte von Fred Colvin übernommen. Selbstständiges Bibelstudium nach Hebräer 5, selbstständiges Gebetsleben nach Apostelgeschichte 9,11. Von Saulus heißt es da, siehe, er betet. Er hatte vorher auch schon gebetet, aber jetzt hat er anders gebetet. Jetzt war es wirklich Gebet eines Jüngers. Fred sagt einmal, Jüngerschaft beginnt mit einem 20-Euro-Schein, kauf dir dafür einen guten Wecker und dann gehorche deinem Wecker. Man muss lernen, seinem Wecker zu gehorchen, auch wenn der morgens um 6 Uhr klingelt. Oder 5:30, man muss lernen, ihm zu gehorchen und nicht noch ein paar Mal drauf zu hauen. Sonst wird das nichts mit der Stille, sonst wird es nichts, sonst ist das Bett eben zu warm, wie ich vorhin schon sagte. Und so selbstständiges Gebet. Teilnahme an der Anbetung, an der gemeinsamen, korporalen Anbetung, wenn man so will. Also in der Gemeinde, beim Brotbrechen, dabei sein. Und ich darf das hier mal sagen, die Salzburger dürfen mal weghören, aber ich habe so viel gelernt von den Salzburgern, so viel gelernt. Und jedes Mal, wenn ich dort gewesen bin, morgens um 8:30 wird das Brot gebrochen und die Gemeinde ist da, samt allen Kindern. Alle sind da um 8:30. Ja? Inzwischen haben sie das Brotbrechen auf 2 verschiedene Zeiten geteilt, weil nicht mehr alle in den Raum passen. Ist es nicht gewaltig? Vielleicht ist das in eurer Versammlung auch so. Ich wünschte, in Hünfeld wäre es eines Tages so, gell? Ich will niemanden angucken, aber da leidet jemand mit mir an diesem Umstand. Wir müssen ganz, ganz mühsam da aufbauen und den Geschwistern das lieb machen. Teilnahme an der Anbetung. Aber auch Gemeinschaft gehört da dazu. Teilnahme an der Gemeinschaft, an irgendeiner Form von Gemeinschaft und auch selbstständiges Zeugnis geben. Und vielleicht fällt euch auf, 3-mal finden wir hier das Wort selbstständig. Da wollen wir Menschen hinführen. Geistliche Babys, die können am Anfang nur schreien und die Windeln voll machen. Und so müssen wir sie jetzt belehren, ihnen helfen, ihnen beistehen. Und was meint ihr, wenn ich jetzt mal fragen würde, hier wäre das Ergebnis vielleicht gar nicht so schlimm, aber wenn ich hier fragen würde, wer hat denn diese Begleitung bekommen? Wem wurde denn nach seiner Bekehrung so geholfen, so hineingeführt in stille Zeit, in diese ganzen Dinge, die wir eben gehört haben, dann würden vielleicht doch nur ein Teil der Arme hochgehen. Aber selbst wenn du es selber nicht erfahren hast, du kannst es anderen weitergeben und du kannst sagen, ihm soll das nicht so gehen wie mir, ich möchte ihm helfen. Wie wird man ein Jünger? Wollen wir uns da ein paar Minuten mit beschäftigen. Wir haben überall in der Bibel die sogenannte Dynamik der 1:1-Beziehungen. Überall. Wir finden das schon bei Mose und Josua, wir finden es bei Elia und Elisa, wir finden es bei dem Herrn und seinen Jüngern, bei Paulus und Timotheus. Überall finden wir diese 1:1-Beziehung. Und ich greife jetzt mal Elia und Elisa heraus. Schaut, in 1. Könige 19 wird dem Elia gesagt, dass er Elisa zum Propheten an seiner Stelle salben soll. Der war auch alt genug jetzt, der Elia, schon über 80 Jahre. Und jetzt soll er einen Nachfolger heranrüsten, den Elisa. Vielleicht hat er es auch versäumt, sage ich jetzt mal in Klammern. Aber der Herr macht ihn jetzt aufmerksam und sagt, den Elisa soll er rufen, soll den Mantel über ihn werfen. Und dann heißt es, ein paar Verse später, dann machte er, Elisa, sich auf und folgte Elia nach und diente ihm. War übrigens ein Großbauer, ja, pflügte mit 12 Joch Rindern. Und er holt ihn da vom Feld weg, wirft den Mantel über ihn und er folgt Elia nach und diente ihm. Dem Elia hat er gedient, der Elisa. So hat seine Jüngerschaft angefangen. Er hat den Elia begleitet, hat ihm den Koffer getragen, hat ihm die Folien auf den Tageslichtprojektor gelegt, hat ihm ab und zu ein Glas Wasser gereicht oder so. Keine Sorge, steht da unten, ja, muss jetzt keiner aufspringen. Und es heißt, wieder ein paar Kapitel weiter in 2. Könige, das ist ja im Hebräischen ein Buch, 1. und 2. Könige, Elisa ist hier, der Sohn des Schaphat, der Wasser über Elias Hände goss. Was ist das denn für eine seltsame Bezeichnung? Der Wasser über Elias Hände goss, dieser Ausdruck, der soll heißen, er diente dem Elia. Damals gab es noch nicht die schönen Wasserkräne, die wir haben, so einen Hebel hoch und dann läuft schön warmes Wasser, sondern man musste einen Krug nehmen. Hast du schon mal in der rechten Hand den Krug gehabt und dann mit der linken versucht, deine Hand zu waschen? Oder wenn du Linkshänder bist, so rum, geht sehr schlecht. Du brauchst einen, der dir den Krug hält und dann kannst du schön die Hände waschen. Und das hat Elisa gemacht. Er hat Elia gedient, hat Wasser über seine Hände gegossen. Ich war mal eine Zeit lang ein Elisa, bei einem Elia. Ich durfte mal bei einem Mann, von dem ich viel, viel gelernt habe, einige Jahre in der Schule sein, werde ich immer schätzen, diese Zeit. Und da habe ich ihm oft Wasser über die Hände gegossen. Habe wirklich den Koffer getragen, habe auch manchmal Kastanien aus dem Feuer geholt für ihn. Ja. Und das war eine sehr, sehr gute Zeit und die hat mir viel geholfen. Elisa sein, bei einem Elia. Wiederum einige Zeit später wird von Elisa gesagt, dass er Prophetenschulen gegründet hat in 2. Könige 4. Da gab es auf einmal eine Prophetenschule. Da lesen wir von 50 jungen Propheten, die da waren. Und Elisa war ihr Lehrer. Er war der, der ihnen viele Dinge beigebracht hat und unter seiner geistlichen Obhut waren sie. Merkt ihr, wie sich da etwas multipliziert hat? Von Elia über Elisa hin zu den jungen Propheten in Israel. Damit will ich nicht die heutigen Bibelschulen rechtfertigen. Das ist ein anderes Thema. Ich sehe das so, es ist eine Not, dass wir solche Bibelschulen brauchen. Eigentlich sollte die Zurüstung der Mitarbeiter in den örtlichen Gemeinden sein. Weil das aber vielfach so schwach ist, da müssen wir uns alle an die eigene Krawatte fassen. Darum gibt es wohl Bibelschulen und solche Ausbildungsstätten. Und deswegen, ich lehne sie nicht ab, aber ich sehe sie als eine Notlösung. Eigentlich sollte das in der örtlichen Gemeinde stattfinden. Und noch ein Gedanke hier. Wir sehen, wie uns die Bibel zeigt, wie Jüngerschaft prägt. Schaut mal, Elias Markenzeichen war, der Herr, vor dem ich stehe. So konnte er vor Ahab stehen. Der Herr, vor dem ich stehe. Zweimal wird das über ihn ausgesagt. Und später lesen wir auch von seinem Schüler Elisa. Der Herr, vor dem ich stehe. Zweimal wird es auch von ihm gesagt. Da sehen wir, wie Jüngerschaft prägt. Wie er viel von ihm abgeguckt hat. Und das darf man. Schüler dürfen dem Lehrer etwas abgucken und Auszubildende dem Meister. Das ist normal, das ist richtig und gut so. Mein Vater war selbstständiger Handwerksmeister Und er hat 17 Lehrlinge ausgebildet in seiner Berufszeit und die haben ihm in der ersten Zeit nur auf die Hände geguckt. Die ersten Wochen mussten die gucken, durften die gar nichts machen, außer vielleicht die Werkstatt ausfegen, ja, am Abend. Aber sonst dem Meister auf die Hände gucken. Ich wünschte, ich hätte meinem Vater mehr auf die Hände geguckt, dann wäre ich heute noch etwas praktischer, als ich bin. Jüngerschaft im Neuen Testament. Auch das ist von Tom Cunningham und finde ich großartig. Er hat es von einem Buch aus Amerika, das es nicht mehr gibt. Ihr braucht gar nicht nachforschen. Wir finden überall, sagte ich, in der Schrift diese 1:1 Beziehung. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt mitkommen werdet mit dem hinterher, mit dem Schreiben, ja. Aber vielleicht gelingt es euch, ich muss schnell durchgehen. Jesus Christus, er hat einen Jünger gehabt, der ist Johannes. Der hat wiederum mit einem Mann namens Gaius engste Beziehungen gehabt, das lesen wir in den Johannesbriefen. Und Johannes hat auch dem nicht in der Bibel vorkommenden, nicht erwähnten Polykarp gedient. Polykarp schreibt in seinen Schriften, dass er noch zu den Lebzeiten des Johannes von Johannes gelernt hat. Also, und der hat wieder großen Einfluss auf einen anderen sogenannten Kirchenvater gehabt, nämlich Irenäus. Darum sind die Schriften von Polykarp und Irenäus sehr, sehr wichtig, auch für unser ganzes Gemeindeverständnis und diese Dinge. Da lesen wir vieles von der ersten Zeit. Dann hatte Christus einen anderen Jünger, das war Andreas. Gehen wir mal die Linie weiter von Andreas. Andreas hatte einen Bruder, der hieß Petrus. Er hat ihn zum Herrn geführt. Und der hatte wieder großen Einfluss auf Johannes Markus. Und der wurde auch von Barnabas begleitet, der Johannes Markus. Und Barnabas hatte wiederum sehr großen Einfluss auf Paulus. Und wenn wir dann die Linie des Paulus sehen, dann verästelt es sich x-mal. Paulus hatte ganz, ganz enge Dienstgemeinschaft mit Aquila und Priscilla. Und die wiederum haben Apollos weitergeholfen. Und der wurde der Gemeinde Korinth zum großen Segen. Dann hatte Paulus aber auch eine enge Zweierschaft mit Silas. Mit ihm war er im Gefängnis in Philippi. Und Silas hatte wiederum mit Timotheus zu tun. Und der war ein großer Segen für die Gemeinde Ephesus. Er wurde dorthin gesandt. Titus war ein anderer enger Mitarbeiter des Paulus und er diente dann wiederum den Gemeinden auf Kreta. Es gibt andere Linien, die wir ziehen könnten, wiederum bei Paulus. Lest mal im Neuen Testament, wie viele Mitarbeiter um den Paulus herum waren. So viele hat in unserer Zeit nur noch Fred Colvin um sich herum gehabt, ja, wie Paulus damals. Sopater aus Beröa, Aristarchus und Secundus aus Thessalonich. Die dienten ihm, die hat er in einem Missionsteam durch Erwählung mitgenommen. Ja? Er hat sie ausgesucht, diese Leute. Gaius aus Derbe, Tychikus und Trophimus aus Asien. Lukas, ein enger Mitarbeiter des Paulus. Und der hat wiederum 2 lange Briefe geschrieben an einen Mann namens Theophilus. Wie gut, dass wir diese Briefe haben. Das ist ein Großteil des Neuen Testaments. Lukas und Apostelgeschichte sind die längsten Bücher im Neuen Testament. Das alleine ist ein Drittel des Neuen Testaments. Die beiden Bücher hier, Lukas Evangelium und Apostelgeschichte, beide geschrieben an Theophilus. Im Grunde Anleitung zur Jüngerschaft, was Lukas da gemacht hat bei Theophilus. Und so dürfen wir heute davon profitieren als Leser des Neuen Testaments. Das sind noch lange nicht alle solche Beziehungen, die wir im Neuen Testament finden. Aber das war Jüngerschaft. Das waren geistliche, reife Persönlichkeiten, haben andere mitgenommen, haben sie angeleitet, haben sie begleitet. Jetzt wollen wir sehen, wie sieht das in der Praxis aus. Zunächst die Auswahl. Man muss zuverlässig sein, Zeit haben und lernwillig, belehrbar sein. Ist vielleicht nicht so schmeichelhaft, aber das englische Wort fat, für fett, ja, setzt diese 3 Buchstaben zusammen, faithful, available und teachable und auf Deutsch eben zuverlässig sein, Zeit haben, lernwillig und belehrbar sein. Das heißt, ich würde nicht jedem eine intensive Jüngerschaft angedeihen lassen, sondern der Betreffende muss auch schon eine gewisse Voraussetzung mitbringen, dass es jetzt kein Missverständnis gibt. Eine Grundbetreuung braucht jeder Gläubige. Jeder Gläubige sollte hineingeführt werden in die Grundwahrheiten, schenken und die müssen diese Kriterien mitbringen. Davon rede ich jetzt. Sie müssen zuverlässig sein. Wenn ich mich mit Ihnen verabrede um 18 Uhr und er kommt dann so um 7:15 im salopp gesagt, ja, 18.45 Uhr und hat lauter Ausreden und ach, ist schon so spät und so weiter, dann sage ich ihm, hör mal, nächstes Mal 18 Uhr. Wenn nicht, dann werde ich mir echt überlegen, ob du der richtige Mann bist für diese Zweierschaftsbeziehung. Das muss man ganz deutlich sagen. Er muss Zeit haben und er muss lernwillig und belehrbar sein. Wir hatten einmal einen Praktikanten von einer Bibelschule, ich sage nicht woher, spielt gar keine Rolle. Ich habe ihm gesagt, du bist ein Jahr lang bei uns in der Gemeinde. Du kannst alles fragen, was wir machen. Du musst überhaupt nicht so machen wie wir. Du kannst später alles anders machen. Frag doch einfach. Ja, das Jahr ging rum. Der Kerl hat nicht ein einziges Mal gefragt. Er wusste alles besser. Eine Gebetsnacht wollte er machen. Das war das Erste, was er im Kopf hatte. Eine Gebetsnacht unbedingt. In der normalen Gebetsstunde wurde er nicht gesehen. Aber das ist mir vorgestern Abend auch passiert, als der Sebastian für mich eingesprungen ist. Ja, hab glatt vergessen, dass ich da dran war. Aber war mit Rosenheim beschäftigt, aber das soll keine Ausrede sein. Ja? Lernwillig sein. Der hatte einen großen Spleen im Kopf. Der wollte später ein Missionswerk gründen und alles. Wisst ihr, was er heute macht? Staubsauger verkaufen. Nichts dagegen, ist ein ehrenwerter Beruf. Aber merkt ihr, ein Kopf voll mit Flausen und die einfachen Dinge, das ging nicht. In alles mit hineinnehmen. Ganz praktisch in alles mit hineinnehmen. Auch in die stille Zeit. Wenn ich unterwegs war auf Reisen und hatte Brüder dabei, was früher viel öfter der Fall war, als ich in einer größeren Gemeinde war, da waren einfach auch viele junge Brüder und die konnte ich mitnehmen. Immer haben wir zusammen stille Zeit gemacht. Ich habe sie kreuz und quer durch Amerika mitgeschleift. Immer haben wir uns einmal am Tag zur Stille getroffen und ein biblisches Buch durchgenommen. In die Familie mit hineinnehmen. Wir haben immer ein offenes Haus gehabt, eine offene Wohnung. Die konnten kommen, angemeldet und unangemeldet. Die haben immer zu essen gekriegt und immer konnten sie in unserer Familie sein. Aber auch in Besuche und Dienste und Aufgaben mit hineinnehmen. Warum besuchst du Geschwister im Krankenhaus alleine? Warum machst du das alleine? Warum nimmst du nicht einen jungen Bruder oder eine junge Schwester, jetzt im Glauben jung oder ja, warum nimmst du nicht mit? Es gibt viele hier unter uns, die haben wahrscheinlich noch nie einen richtigen klassischen Krankenbesuch gemacht im Krankenhaus oder zu Hause. Warum? Weil sie nicht angeleitet worden sind. Dann nimmst du sie mit und dann sehen sie, ob du mit dem Kranken etwas liest aus der Bibel. Du siehst, sie sehen, ob du mit ihnen betest. Sie sehen, ob du auch den anderen Kranken im Zimmer eine Schrift mitgebracht hast und dir an sie gibst und sie auch ins Gebet mit einschließt. Sie sehen, wie du einen Krankenbesuch machst. Und dann gehst du mit ihnen hoch in den nächsten Stock und auf der Treppe sagst du, so, oben bist du dran, überleg dir schon ein Wort, das du weitergibst. Ja? Und dann ist er dran und darf seine Erfahrungen machen. Und natürlich gehört da dazu ganz klar ein Vorbild sein. Ich weiß, jeder denkt, oh, da sind aber noch Schwächen in mir und Defizite. Trotzdem können wir in dem, was der Herr uns geschenkt hat, können wir ein Vorbild sein und wir wollen Geduld haben. Auch mit unseren Jüngern, ob es männliche oder weibliche sind, immer gleichgeschlechtlich. Ja, nicht, dass sich so ein Bruder jetzt so eine nette junge Schwester als Jüngerschaftsbeziehung aussuchen möchte. Das habe ich nicht gesagt, bitte. Jünger dürfen Fehler machen. Und das Motto des Jüngerschaftsprozesses lautet, das habe ich von Andreas Lindner gelernt, tue nichts allein, was du auch zu zweit tun könntest. Leute, an diesen Satz, da buchstabiere ich noch. Tue nichts allein, was du auch zu zweit tun könntest. Warum allein ins Krankenhaus gehen? Warum alleine sich in der Jungscha abquälen? Oder warum dies oder jenes alleine tun? Ich muss mich schämen, dass ich alleine hierher gekommen bin. Das wäre mir vor einigen Jahren nicht passiert. In unserer Gemeinde jetzt, da wird gebaut und sind sowieso nur wenige Brüder. Ich traue mich selten, Brüder mitzunehmen. Ich habe den Sebastian erst ganz wenige Male mitgehabt, ja. Ihn habe ich ja mit, aber er ist alleine gekommen. Ja? Wenigstens ist der Sebastian hier und die Beate, wobei ich jetzt nicht sagen will, dass er mein Jünger ist. Ja? Auf keinen Fall. Er hat hier schon vieles gelernt und darf jetzt schon vieles weitergeben, auch bei uns in der Jugendarbeit. Aber tue nichts allein, was du auch zu zweit tun könntest. Das ist wirklich ein Geheimnis. Den anderen mitnehmen, in alles mit hineinnehmen. Die Ziele des Jüngerschaftsprozesses heißen Gemeinschaft. Der Herr hat seine Jünger berufen, Markus 3,14, damit sie bei ihm sein sollten, steht da, Markus 3,14, damit sie bei ihm sein sollten. Und er hat mit ihnen das Leben geteilt. Er hat mit ihnen gegessen, er hat mit ihnen gewandert, ist mit ihnen gewandert durch das Land, hat Dienste getan, hat mit ihnen geredet über ihre Erlebnisse und so weiter. Das große Ziel heißt Charakterveränderung, wie es Uwe vorhin auch bei den Büchern, nicht Uwe, wie es Markus bei den Büchern gesagt hat, ich bin immer noch bei Uwe Brinkmann und der sitzt da hinten, ja. Bücher für Christen ist bei mir so verknüpft mit Uwe, aber werde ich mich dran gewöhnen. Markus, Charakterveränderung, nicht nur Wissensvermehrung und Zurüstung und Bevollmächtigung zum Dienst, das geschieht ganz von alleine, das geschieht wirklich automatisch im richtigen Sinn verstanden, dass der Betreffende dabei lernt, dass er hineingenommen wird und dass er eines Tages Dienst tun kann. Das ist diese 1:1 Dynamik der Jüngerschaft, die wir, wie gesagt, in der gesamten Schrift finden. Warum sollen wir Jüngerschaftsbeziehungen aufbauen und pflegen? Schwestern zu Schwestern, Brüder zu Brüdern. Schaut mal, hier sind einige Vorteile, auch von Tom Cunningham. Sie sind flexibel. Persönliche Treffen sind viel besser im Terminkalender unterzubringen, als wenn man eine ganze Gruppe irgendwie versammeln will. Sie sind anpassungsfähig, diese Beziehungen. Sie können ganz individuell einer Person oder Situation angepasst werden. Menschen sind verschieden. Natürlich kann man einen Kurs in der Gruppe durchnehmen. Machen wir auch. Wir nehmen Tickkurse durch manchmal oder wir nehmen von der Bruderhand durch Neues Leben mit Jesus. Das kann man machen, aber Menschen sind verschieden und in 1:1 Jüngerschaft kann man genau auf die Person anpassen. Diese Beziehungen sind der beste Einsatz und die beste Investition deiner Zeit. Sie vervielfältigen deinen Dienst, sie bilden auf natürliche Weise neue Mitarbeiter heran. Sie bieten Gelegenheiten für alle, um sich am Werk des Herrn zu beteiligen. Und sie halten auch den Mentor geistlich wach. Entschuldigt, wenn ich hier das Wort gebrauche, ist auch in Anführungsstriche gesetzt. Wir wollen das nicht so hochtrabend sagen, aber im Grunde bist du dann ein Mentor. Auch wenn du 6 Wochen im Glauben bist und der andere nur 2 Wochen, kannst du schon sein Mentor sein, der ihm das eine oder andere eben lehrt und beibringt. Und sie führen auf ganz natürliche Weise zu Gemeindewachstum. Da müssen wir nicht auf alle möglichen Programme von Amerika und sonstigen Ländern abfahren. Da gibt es natürlich auch viel Gutes, aber ihr wisst, auch manches Fragwürdige kommt da und beschäftigt heute viele Christen und Gemeinden. Wie geschah die Zurüstung der Jünger? Lasst mich das hier nur einfach an diesen 4 Phasen zeigen. Ich bin überzeugt, jede Mutter, die hier ist, macht das ganz automatisch mit ihren, mit den Töchtern. So lernen Mütter ihren Töchtern kochen, so lernen sie ihnen backen. Die Väter, die hier sind, so lernen sie ihnen mit der Säge umgehen oder mit der Bohrmaschine. Es läuft immer nach demselben Muster. Zuerst ist die Berufung, Phase, da arbeitet der Lehrer und der Schüler beobachtet, wie ich es vorhin von meinem Vater gesagt habe, dem Schlossermeister. Und der Schüler guckt einfach auf die Hände und versucht zu verstehen, was der Lehrer macht und sich das schon irgendwie abzukupfern. Dann, 2. Phase, der Lehrer arbeitet, der Schüler hilft. Er bekommt kleine Aufgaben, er wird mit hineingenommen. Auch in der Sonntagsschulgruppe darf er die Missionsgeschichte erzählen oder er singt mit den Jungschalern oder Kindern, die da sind und so weiter. Er wird mit hineingenommen. Dann das Selbstständigwerden eines Tages. Der Schüler arbeitet, der Lehrer hilft. Und das Ziel ist der zugerüstete Mitarbeiter, dass der Schüler eines Tages arbeitet und der Lehrer beobachten kann. Er lässt ihn nicht sofort aus den Augen, sondern er bleibt noch auf Tuchfühlung. Er redet noch mit ihm, wie es ihm geht. Er trifft sich ab und zu mit ihm. Und ihr seht in Klammern diese Bibelstellen, die könnten uns zeigen, wie der Herr Jesus genau nach diesem Prinzip gearbeitet hat, wie er zuerst die Jünger um sich hatte, wie er sie dann hineingenommen hat, wie er sie dann auch ausgesandt hat, dass sie selbstständig werden konnten und wie er sie weiter begleitet hat bis zum Schluss und ausgesandt hat, in die Arbeit Jünger zu machen. Genau so ist es gelaufen. Folgen wir wirklich seinem Beispiel? Machen wir das? Gelingt es uns, das umzusetzen in unserer örtlichen Gemeinde? nach so einfachen Prinzipien? Schaut, liebe Geschwister, wir wünschen uns oft, dass wir dem Herrn ähnlich werden. Das ist unser aufrichtiger Wunsch, sicherlich bei jedem von uns. Denn das sagt uns ja die Schrift, wir sollen dem Bild seines Sohnes gleichförmig werden. Und in 2. Korinther 3,18 dasselbe, wir werden verwandelt in dasselbe Bild. Wir sollen dem Herrn Jesus ähnlich werden. Bitte denkt an der Stelle einmal mit. Wenn das unser Anliegen ist, fragen wir uns, wollen wir wirklich auch seinem Beispiel ähnlich werden? Die Priorität des irdischen Dienstes unseres Herrn hier auf der Erde in den 3 Jahren seiner Wirksamkeit war Zurüstung von Jüngern. Er hat 2 Hände voll Jünger zugerüstet und jetzt lebt er in mir und in dir. Er lebt in uns und er möchte jetzt auch als der Auferstandene, als der verherrlichte Herr im Himmel seine Prioritäten in mir und durch mich fortsetzen. Als er hier war, war seine Priorität Jünger machen und jetzt möchte er es weiterhin. Durch mich hindurch möchte er Menschen zu Jüngern machen. Wollen wir wirklich ihm ähnlich werden, auch in seinem Beispiel, in seinen Prioritäten? Das dürfen wir mitnehmen, diesen Gedanken, und bewegen im Gebet und sagen, Herr, ich möchte dir auch in deinen Prioritäten ähnlich werden. Ich darf euch noch kurz zeigen, wir werden gleich zur Landung ansetzen, dass wir das natürlich auch bei Paulus und Timotheus finden. Das kennt ihr alle, darüber habt ihr Predigten gehört, darüber habt ihr Bibelarbeiten gemacht, aber nehmt es nochmal hier auf. Hier sind 4 Generationen von Christen in einem Vers genannt. Paulus hat Timotheus gelehrt. Es war sein geistlicher Sohn, er hat ihn gezeugt, aber er hat ihn auch in der Jüngerschaft begleitet und hat ihn dann mitgenommen in den Dienst. Und Timotheus sollte nun treue Menschen unterweisen, nicht irgendwelche. Merkt ihr die Qualifikation? Treue, zuverlässige. Leute, auf die man sich verlassen kann. Treue Menschen, die tüchtig sind, wiederum andere zu lehren. Und seien wir ehrlich, wir kommen oft ja nur noch bis zu Punkt 3. Es gelingt uns manchmal, es treuen Menschen anzubefehlen, aber seltenst ist es so weit, dass diese dann auch wieder andere lehren. Da hört es oft auf, manchmal auch schon bei Punkt 2, aber manchmal hört es bei dem 3. Schritt auf. Und das wäre erst eine wirkliche komplette Multiplikation, wenn wir so weit kämen. Kennt ihr diese Geschichte? Habt ihr gehört von den 4 Personen aus eurer Gemeinde in München, Rosenheim, Salzburg, Lofer, wo ihr herkommt? 4 Personen namens jeder, jemand, alle und niemand hießen die. Seltsame Namen. Es gab eine wichtige Aufgabe zu erledigen und jeder war gefragt, sie zu tun. Jeder war sicher, dass jemand sie tun würde. Alle hätten es tun können. Aber was kam schließlich dabei heraus? Wie üblich tat der Herr niemand die Aufgabe. Eine traurige Geschichte, die sich unendlich oft wiederholt. Von jeder, jemand, alle und niemand. Wir haben vorhin vor einer halben Stunde gehört, dass der Herr alle Nationen zu Jüngern gemacht haben möchte. Aber wir haben heute nach meiner Beobachtung ein großes Problem in den Gemeinden. Es werden auch oft Männer zu Ältesten gemacht, die vorher noch nie zu Jüngern gemacht wurden. Und die Folge wäre dann, diese Ältesten machen selbst keine Jünger und leiten keine an, die wiederum andere zu Jüngern machen und so weiter. Hier habe ich eine drittletzte Folie für euch aus dem Buch von Leroy Ames, Die verlorene Kunst des Jüngermachens. Das Buch sollte schon lange da sein. Es wird in den nächsten Wochen erscheinen. Werner Deppe hat es in Bethanien übernommen. Nachdem ich ihn lange weich geklopft habe, hat er es jetzt endlich gebracht. Es ist eine Schande. Das ist das beste Buch, das es über Jüngerschaft gibt. Das Buch existiert schon über 30 Jahre und kein Verlag hat das fertiggebracht, das auf Deutsch zu bringen. Und nun hat es endlich eine Schwester übersetzt und der Werner wird es jetzt bald bei Bethanien herausbringen. Ich bitte euch, ich flehe euch an, besorgt euch dieses Buch. Ihr sagt, ach, ich habe doch schon so viel gelesen über Jüngerschaft. Es ist mit Abstand herausragend das Beste, das es gibt. Wenn ihr wissen wollt, wo Fred Colvin viele seiner Weisheiten her hat, aus diesem Buch. Ja? Über Jüngerschaft zur Leiterschaft. Da hört ein Mensch das Evangelium und bekehrt sich. Er wird ein Neubekehrter. Er wird gläubig, haben wir vorhin gesehen in der Folie. Er ist zum Glauben gekommen. Jetzt bekommt er Befestigung. Er wird weiter befestigt in Nacharbeit. Er wird gegründet im Wort Gottes, was den Navigatoren so wichtig war. Leroy Ames kommt natürlich von den Navigatoren, kann nicht anders sein. Und dann wird ein Mensch ein Jünger, Matthäus 28, 19, wo wir ausgegangen sind. Und wenn er weitere Begleitung bekommt, Zurüstung von Mann zu Mann, dann wird aus einem Jünger ein Arbeiter, ein Mitarbeiter im Werk des Herrn. Und wenn dieser weiter intensiv zugerüstet wird, was ich hier beschreibe, geht vielleicht über 10 Jahre oder vielleicht sogar über 15, ich weiß es nicht, oder es wird einige Jahre dauern, dann kann aus ihm ein Leiter, ein geistlicher Führer werden, wie Hebräer 13 sagt, und spätestens er muss fähig sein, diesen ganzen Vorgang zu wiederholen. Liebe Brüder und Schwestern, das ist das neutestamentliche Modell, wie aus Gläubigen Jünger und eines Tages Leiter werden könnten. Und ich frage mich, warum es uns so wenig gelingt, auch uns in Mannheim, wo wir früher waren, oder heute in Hünfeld, es gelingt uns nur sehr bruchstückhaft, das umzusetzen. Und ich bin überzeugt, davon hängt ab, ob eine Gemeinde wirklich gesund wachsen wird, wie weit diese schlichten, einfachen Prinzipien der Jüngerschaft aus dem Neuen Testament umgesetzt werden. Ich sage noch einmal mit einem kleinen Seitenhieb, dann brauchen wir keine tollen Programme aus Amerika importieren. Wenn wir das haben, ihr lieben amerikanischen Geschwister, die ihr hier seid, das ist nicht böse gemeint. Ja? Schaut, vorletzte Folie. Wenn in der Gemeinde viele Bereiche sind, schaut mal, was da alles geben mag, ja? Jugendarbeit, Seelsorge, Kinderarbeit, Chorarbeit, Hirtendienst, dann meinen viele, naja, dann gibt es noch so einen Bereich, jünger machen. Das machen so ein paar Spezialisten, so ein paar Verrückte, die haben so welche Bücher gelesen von diesem und jenen und die machen dann noch ein paar Jünger. Nein, das ist falsch. So darf es nicht sein. So darf es nicht sein, sondern es muss so sein, Jünger machen muss ganz zentral in der Gemeindearbeit verankert sein. Alles muss darauf ausgerichtet sein, auch in der Jugendarbeit. Der Verantwortliche für die Jugendarbeit leitet andere an. Deswegen konnte er hier sein, weil er einen anderen anleitet, der gestern Abend Jugendkreis hatte. Und in der Chorarbeit, in der Seelsorge, in Verkündigung, überall. Das ist meine letzte Folie in diesem Bereich. Unser gesamtes Gemeindeprogramm sollte ein einziges Jüngerschaftsprogramm sein und immer mehr werden. Liebe Brüder und Schwestern, ich bin sicher, ihr habt schon viel davon umgesetzt. Ihr kommt aus jungen Gemeinden, die viel gelernt haben. In München gibt es viele gute Gemeinden, das weiß ich, in Salzburg und auch andere, wenn ich die jetzt nicht nenne. Ich weiß, ihr habt schon vieles davon verwirklicht, aber vielleicht dürfen wir uns da auch noch ausstrecken, dass es besser wird und dass wir das heute für uns nehmen. Bin ich einer, der im Moment noch Jüngerschaft braucht, dann nimm einen beim Zipfel seines Gewandes und sage, ich lasse dich nicht, du machst denn mit mir Jüngerschaft, ja? Und geh hin zu ihm und lass dich in dieser Weise fördern. Und wenn ihr reifere Geschwister seid, bitte, lasst uns einen nehmen, einen. Ich bin in vielen Verpflichtungen, ich habe viele Verantwortungen, aber ich begleite seit Jahren, auch jetzt in Hünfeld, einen Bruder in der Jüngerschaft. Ich begleite ihn, ich bin alle 14 Tage bei ihm und wir haben alle Tickkurse jetzt schon, den vierten, wo wir dran sind und haben schon die Hälfte. Ich mache das, ich muss das auch machen. Keiner ist von dieser Verantwortung entlassen, egal wo er sonst rumschwirrt, ja, in der örtlichen Gemeinde muss er Jüngerschaft praktizieren. Und das möchte ich euch einfach ans Herz legen und lieb machen und hoffe, dass ich diese Flamme neu entzünden durfte oder weiter entzünden darf, wenn sie schon brennt bei euch. Lasst uns das beherzigen, dann wird es gesundes Gemeindewachstum geben, ganz gewiss. Ich habe ein paar Minuten überzogen, verzeiht mir bitte, aber jetzt kommt ganz schnell.